Herr Heiliger Geist, reiß Mauern ein. Reiß auch das ein, was uns hindert, Herr, dich zu erkennen, dich zu lieben, in deinem Willen zu gehen. Und wir bitten dich, dass du jetzt da bist mit deinem Geist und zu uns sprichst. Lege deine Worte in meinen Mund. Amen. Guten Morgen auch von mir an diesem Pfingstsonntag. Ich grüße auch alle, die online dabei sind oder später sich die Aufzeichnung noch anschauen. Ich freue mich, dass wir hier alle zusammen sind. Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir sagen auch die Geburtstag der Gemeinde, der Kirche. Der Heilige Geist, wir sehen ihn ja nicht, aber sein Wirken ist deutlich sichtbar und spürbar. Und auch in der Geschichte des Christentums, aber auch in unserem eigenen Leben und in unserer eigenen Lebensgeschichte können wir merken, wie Gott durch den Heiligen Geist in uns wirkt und wirken will. Der Heilige Geist ist unsere Verbindung zu Gott, dem Vater. Durch den Heiligen Geist lebt Jesus in uns. Also schon in diesen verschiedenen Beschreibungen merken wir, der Heilige Geist ist nicht, das ist nicht so einfach zu begreifen. Gott ist der eine, der einzige. Und doch begegnet er uns in drei Seinsweisen. Gott, der Vater, Jesus Christus, der Sohn und der Heilige Geist. Also das Wesen von Gott, sozusagen seine Identität, ist nicht durch Autonomie definiert, sondern durch Beziehung. Gott zum Sohn, der Sohn zum Vater, der Heilige Geist zu Gott und dem Vater. Das Wesen von Gott ist bestimmt durch Liebe. Gott ist Liebe. Der Vater liebt den Sohn in dem Heiligen Geist und gibt und schenkt dem Sohn alles, was er hat. Und der Heilige Geist und der Sohn liebt den Heiligen Geist und liebt den Vater durch den Heiligen Geist und unterstellt sich ganz dem Willen des Vaters. Er verschenkt sein Leben an den Vater durch den Heiligen Geist. Und im Kolosserbrief lesen wir, dass die Welt für Jesus und durch Jesus und zu Jesus hin geschaffen wurde. Und so können wir sagen, eigentlich ist die Welt entstanden aus einem Überfluss an Liebe. So als würde Gott nicht genug Jesus zeigen können, Gott der Vater seinem Sohn nicht genug zeigen können, wie sehr er ihn liebt. Sprüh diese Liebe über in Schöpfungskraft und das Universum entsteht und die Menschen werden geschaffen als Ebenbild des Wesens Gottes und grundsätzlich mit der gleichen Fähigkeit ausgeschafft zu lieben. Grundsätzlich befähigt, diese Herrlichkeit Gottes in diese Welt wiederzuspiegeln. Der Mensch ist geschaffen durch den Lebensstrom, durch den Liebesstrom, durch den Atem Gottes. Gott haucht seinen Atem in den Menschen ein. Und so wird der Mensch ein lebendiges Wesen. Er wird Ebenbild Gottes, ein Geliebter Gottes, ein Freund Gottes, ein Vertrauter Gottes. Er ist souverän und soll Reflektor dieser Liebe Gottes in dieser Welt sein. Nicht nur Reflektor, sondern auch Empfänger. Und aus dieser Kraft leben. So war es gemeint. Aber irgendwas scheint uns da verloren gegangen zu sein. Irgendwas hindert uns daran, in dieser Bestimmung zu leben. Irgendwas trennt uns von dieser ewigen, unfassbaren Lebenskraft. Irgendwas ist passiert, dass wir wie Waisenkinder in dieser Welt leben, abgeschnitten von der Liebe Gottes, unseres Vaters. Nicht mehr an seine Versorgung glaubend und im Überlebenskampfmodus. Und wir leben mit einer Haltung, und wahrscheinlich ist die zum Überleben notwendig, wenn ich mich nicht selbst um mich kümmere und um meine Dinge kümmere, wenn ich mich nicht selbst versorge, wenn ich mich nicht selbst schütze und Mauern um mich baue, dann tut es niemand. Das ist die Denkweise eines weisen Kindes. Eigentlich geschaffen, um in Ewigkeit in dieser Gottesliebe zu sein, zu lieben und geliebt zu werden. Aus dieser einen Kraft, die Leben und Licht ist und weder Tod noch Vergänglichkeit kennt. Geschaffen, um selbst zu kreativen Schöpfern der Schönheit Gottes dieser Welt zu werden, Lebensraum zu schaffen, zu bewahren, Gottes Herrlichkeit abzubilden. Leben wir in Wirklichkeit in einer Welt, in der wir vom ersten Atemzug an verwundbar sind, uns vergänglich erleben und das Leben gefährlich ist? Beziehungen zu anderen sind nicht sicher, wem kann ich trauen? Und unsere Erde zerstören wir. Also irgendwie ist dieser Welt, ist den Menschen diese Verbindung zu dieser göttlichen Liebe und Lebenskraft verloren gegangen. Und das, was zwischen uns und Gottes Liebesstrom steht, das nennt die Bibel Sünde. Sünde ist Zielverfehlung. Wir tun nicht das, wozu wir geschaffen sind. Da gibt es einen Sinn, eine Berufung in deinem Leben. Du lebst hier nicht umsonst auf dieser Welt. Und wenn du dieses Ziel verfehlst, das nennt die Bibel Sünde. Und statt ewig zu leben, werden wir sterben. Statt zu lieben und geliebt zu werden, sind wir damit beschäftigt, uns zu schützen. Und wir erleben Liebe oft nur reduziert als Vergnügen oder Lust. Sind wir also verloren oder gibt es Hilfe? Aber jetzt ist ja Gott so, selbst wenn wir uns da von Gott getrennt haben, wenn dieser Liebesstrom gekappt ist, selbst wenn wir Gottes Liebe gar nicht spüren, selbst wenn wir nicht mehr an diese Liebe glauben, bleibt Gottes Liebe zu uns ja bestehen. Also was immer wir auch tun, was immer diese Welt auch angestellt hat oder was du in deinem Leben angestellt hast, was immer auch du erlebt hast, du bist und bleibst von Gott geliebt. Auch wenn du es nicht weißt, wenn du es nicht spürst oder wenn du es nicht glaubst. Und weil Gott dich liebt, weil Gott diese Welt liebt, kam Jesus auf diese Welt. Und Jesus als Mensch machte von Anfang an alles wieder ganz gut und heil. Er heilte die Kranken, er weckte Toten auf, er befreite von Dämonen, er hatte die Gewalt über Sturm und Wellen, er erbarmte sich den Armen und den Ausgestoßenen, er machte Hungernde satt. Und er predigte die Vergebung und Versöhnung und die Liebe Gottes. Jesus kam auf diese Erde und brachte alles wieder zurecht, sowas wie so eine Art Wiederherstellung. Und er lehrte, dass Gott ein liebender Vater ist. Papa nennt er ihn und lehrt uns, ihn Papa zu nennen, Abba. Jesus ist gekommen, um die Waisenkinder nach Hause zu bringen. Er starb. Aber der Tod konnte ihn nicht halten. Er überwindet den Tod, er lebt. Und alle, die an ihn glauben, haben dieses ewige Leben, das Leben in dieser Kraft, die Jesus auch hat. Die haben die Macht, so sagt Jesus, Kinder Gottes zu sein. Und diese Macht ist die Kraft in dem Heiligen Geist. Und der Predigttext von heute ist aus dieser Rede von Jesus zu seinen Jüngern an dem Abend, wo er weiß, er wird gefangen genommen, gekreuzigt, sterben und in das Grab reingelegt werden. Er weiß aber auch, er wird auferstehen. Und Jesus will seine Jünger auf die folgenden Stunden vorbereiten und hält, so lesen wir im Evangelium von Johannes, eine längere Rede, und das ist ein Ausschnitt davon. Er spricht von, dass er gehen muss, dass er sie verlassen wird, aber dass er sie nicht allein zurücklassen wird. Und so lesen wir aus Johannes 14. So sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Waisen zurück. Ich komme wieder zu euch. Schon bald werde ich nicht mehr auf dieser Welt sein und niemand wird mich mehr sehen. Nur ihr werdet mich sehen. Und weil ich lebe, sollt ihr auch leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich eins bin mit meinem Vater und dass ihr in mir seid und ich in euch. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, wird euch alles erklären und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird. Hier ist das Wort Parakletos übersetzt mit Helfer. Es bedeutet auch Beistand, Mittler, Tröster, Fürsprecher, Stellvertreter. Und dann sagt ja auch Jesus, er schickt einen anderen Helfer. Im Griechischen gibt es zwei Wörter für andere. Das eine ist ein anderer der gleichen Art, und das andere ist etwas ganz anderes. Und hier ist dieses Wort ein anderer der gleichen Art. Also, der Vater sendet jemanden, der genauso und von der gleichen Art ist wie Jesus. Jesus geht zwar, aber an seiner Stelle kommt jemand, der uns beisteht, der uns hilft, der uns tröstet, der uns berät. Und zwar in der gleichen Kraft und in der gleichen Autorität wie Jesus. Und auch in Übereinstimmung mit dem Willen von Jesus und dem Vater. Und dieser Tröster, dieser Helfer ist der Heilige Geist, der Gott ist und doch von Gott unterschieden ist. So wie Jesus Gott ist und doch von Gott unterschieden ist. Ich lasse euch nicht als Waisenkinder zurück, sagt Jesus. Ich komme zurück. Ich bitte den Vater, euch diesen Tröster zu senden. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus sogar, es ist gut, dass ich gehe, weil dann der Vater den Heiligen Geist senden kann. Also ich wünsche mir ja oft, ich könnte mal so eine Zeitreise machen und könnte mal nur so ein paar Tage, also so an der Seite von Jesus mit den Jüngern zusammen da durch Galiläa oder Jerusalem gehen und einfach sehen und was Jesus tut, wie er spricht und was er macht. Würde das nicht unseren Glauben stärken? Wären wir da nicht frei von allen Zweifeln? Also die Autoren der Evangelien erzählen uns da was anderes. Also ich meine, die Jünger sind jetzt 3 Jahre mit Jesus gegangen, haben erlebt, was er alles macht. Er stirbt dann, aber dann wird er von den Toten auferweckt. Er steht vor ihnen, sie fassen ihn an, sie essen mit ihm. Und überall wird uns erzählt, aber die Jünger zweifelten. Sie zweifelten an der Auferstehung bis zum Schluss, bis zum Tag der Himmelfahrt. Steht da noch, einige aber zweifelten. Also nur Jesus zuzuhören, ihm zu applaudieren und ihm zuzustimmen, verändert ja nicht mein Stärken und mein Denken und mein Leben, noch nicht mal meinen Glauben. Der Moment, der alles ändert, ist dieses Pfingstereignis. Da kommt der Heilige Geist wie ein Sturm, wie ein Brausen mit Feuer und erfüllt die Jünger. Und in dieser Kraft des Heiligen Geistes stehen sie auf und bekennen Jesus und wirken Zeichen und Wunder. Im Namen von dem auferstandenen Jesus erleben sie, wie sie durch die Kraft des Heiligen Geistes das Werk von Jesus fortführen können. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Das ist damit gemeint. Waisenkinder müssen für sich selbst sorgen. Waisenkinder haben niemanden, der für sie einsteht. Sie müssen sich selbst schützen und stehen in einem Dauerüberlebenskampf. Waisenkinder leben aus einer Haltung des Mangels. Also Mangel ist ihr Dauerzustand und ihr Weltbild. Und ich meine damit weniger den Fakt, dass jemand keinen leiblichen Vater oder Mutter hat oder mehr hat. Wenn ich hier von Waisenkinder rede, dann meine ich diese Lebenseinstellung, diese Denkweise, die aus dem Mangel entstanden ist, diesem Glauben zu wenig zu haben. Ich erzähle euch ein Beispiel. In meiner Gemeinde vorher gab es eine Tafelarbeit. Also es war eine Ausgabestelle der Münchner Tafel. Und dort sind ja dann einmal in der Woche viele Menschen hergekommen, die bedürftig waren und die dort Lebensmittel sich abholen konnten. Und wir haben dort mal ein Frauenfrühstück veranstaltet und haben auch die Frauen eingeladen, die dort von, also die zu der Tafelausgabe stellen konnten, kommen. Und das sind auch einige gekommen. Und die meisten Menschen, die dort kommen und die in Not leben, sind Menschen wie du und ich. Höflich, freundlich, dankbar. Aber Menschen, die wirklich Armut erlebt haben, leben oft auch mit einem tiefen Trauma. Und so haben wir diese Frauen eingeladen und wir hatten ein wunderschönes Buffet. Und zuerst saßen wir alle an diesen Tischen und gaben kurzen Impuls und ein Gebet. Und dann sollten die Frauen aufstehen und sollten sich am Buffet das holen, was sie mögen. Und dann gab es so eine kleine Gruppe von Frauen, die sind praktisch aufgestürzt, haben ihre Tupperdosen mitgenommen und haben das Buffet abgeräumt. Den ganzen Lachs in die Tupperdosen, alles, was sie sich sonst nicht leisten konnten und erstmal in ihre Taschen gesteckt. Und die anderen standen dann da und konnten sich noch Semmeln und Butter nehmen und so ein bisschen Marmelade. Und das meine ich. Diese Haltung, sonst kriege ich das nicht. Aber hier habe ich die Chance, also nehme ich mir, was ich nur kriegen kann, weil ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal bekomme. Und wir Mitarbeiter waren natürlich auch erstmal ein bisschen geschockt und haben uns auch geärgert. Und so im Nachhinein denke ich mir, ja, wir Mitarbeiter haben ja auch, also wir waren natürlich, was macht man da jetzt und wie spricht man mit diesen Frauen und nochmal was aus der Küche geholt und so. Aber wir waren selber ärgerlich, einerseits zu Recht und andererseits natürlich, weil es auch ein Mangel war, den wir erlebt haben. Mal angenommen, wir wären jetzt wirklich wie Jesus, wären wir da völlig gelassen und wir hätten einfach die Sachen vermehrt und sie wären wieder da gewesen und jeder wäre satt gekommen und jeder hätte so viel essen können, wie er wollte. Also auch wir hatten in diesem Augenblick sozusagen die Haltung eines Waisenkindes. Geistliche Waisenkinder vertrauen Gott, dem Vater, nicht. Sie glauben nicht, dass es Gott gut mit ihnen meint. Wenn Waisenkinder Mangel haben, also ein Grundbedürfnis nicht sofort gestillt wird, wird es schnell zu einer Bedrohung. Es kann lebensgefährlich sein, sozusagen. Aber geliebte Kinder wissen, dass sie versorgt werden, selbst wenn sie warten müssen. Selbst wenn im Augenblick vielleicht Hunger da ist, weiß ich, das Essen wird kommen. Waisenkinder erwarten keine Hilfe. Ganz oft jammern sie und geben anderen auch die Schuld. Geliebte Kinder, wenn sie Mangel haben, wenden sich einfach vertrauensvoll an ihre Eltern an ihren himmlischen Vater und fragen ihn danach, ihm das zu geben, was man braucht. Und so war ja auch das Volk Israel in der Wüste. Sie kamen da aus der Sklaverei, aus Ägypten und mussten 40 Jahre durch die Wüste gehen. Und wenn immer sie Mangel hatten, fingen sie an zu jammern und zu murren. Sie klagten Mose an, dass er schuld sei und sagten, wären wir doch in Ägypten gewesen. Das ist die Mentalität von Waisenkindern, die nicht wissen, dass Gott sie versorgen wird. Und dass man nicht jammern und klagen muss, sondern Gott bitten kann. Und Gott hat sie versorgt, immer wieder, weil Mose dann immer wieder an ihrer Stelle für dieses Volk gebetet hat. Aber wir, die wir Jesus nachfolgen, wir sind keine Waisenkinder, denn Gott ist großzügig. Er hält nichts von seiner Güte und seinem Segen zurück. Aber wir denken ziemlich oft, dass wir zu kurz kommen. Ich bete und vielleicht passiert nichts. Bin ich Gott egal? Bevorzugt Gott andere? Sind andere besser als ich? Liebt Gott andere besser, mehr als mich? Liebt Gott mich überhaupt? Und vielleicht auch mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Das macht uns zu geistlichen Waisenkindern. Aber durch den Heiligen Geist werden wir zu Söhnen und Töchter Gottes. Und die Bibel sagt, wir haben Anteil am himmlischen Erbe. Wir haben Anteil an der Herrlichkeit von Jesus. Jetzt wird aber der Heilige Geist nicht einfach über jeden ausgeschüttet. Das war ja auch mal so, die Welt kann mich nicht erkennen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Gott so, also ist Gott doch irgendwie knausrig? Wieso bekommt nicht jeder den Heiligen Geist so pauschal? Und das sagt ja Jesus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt. Dieser Geist ist der Geist der Wahrheit, die Welt kann ihn nicht aufnehmen. Denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Und in 21, wer meine Gebote annimmt und danach liebt, der liebt mich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Also, der Heilige Geist ist da. Er kommt, er ist verheißen. Aber er kommt mit der Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Gott oder Jesus sagt, er offenbart sich nicht der Welt. Was er meint ist, der Heilige Geist ist für die, die sich in den Willen Gottes hineinstellen und sich entscheiden, hier auf dieser Erde den Willen Gottes zu verwirklichen, Reich Gottes zu bauen. Wer mich liebt, sagt Jesus, wird meine Worte halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Aber beachtet bitte, dass die Voraussetzung, dass Jesus in dein Leben kommt, nicht das ist, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Also, da steht nicht nur, wer tadellos gelebt hat und ein guter Mensch ist, der wird den Heiligen Geist bekommen. Sondern die Voraussetzung ist eine Entscheidung, von jetzt an und in Zukunft ein anderes Leben zu führen. Also, was immer wir auch bis dahin angestellt haben, das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, welches Leben du in Zukunft führen willst. Und wenn du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen, dann wirst du diese Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Dann, sagen wir, wird dein altes Leben, wie immer das ausgesehen hat, mit Jesus am Kreuz sterben und du wirst genauso mit ihm auferstehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist das, was wir in der Taufe feiern, erleben und ja, tun. Das Untertauchen symbolisiert das Sterben meines alten Lebens und das Auftauchen, das neue Leben mit Jesus. Und wenn ihr euch erinnert, die Täuflinge nach der Taufe wird immer für sie gebetet, dass der Heilige Geist sie neu erfüllt und sie in der Kraft des Heiligen Geistes leben können. Der Heilige Geist hat verschiedene Wirkungen in unserem Leben. Also zunächst mal hier sagt Jesus Frieden. Einen Frieden, den du nicht in der Welt findest, den du auch nicht findest, wenn du dich schützt, wenn du Mauern baust, wenn du dich separierst, wenn du irgendwie denkst, oh, das gefällt mir nicht, ich bleibe jetzt lieber allein oder gehe ich nicht hin. Der Friede meint Jesus nicht. Jesus meint einen inneren Frieden, der dann noch Bestand hat, wenn selbst deine Umgebung anders ist, als du dir das wünschst. Shalom. Shalom ist dieses hebräische Wort. Es ist allumfassendes Wohlergehen. Das ist Versorgung von Gott. Innerer Friede, aber auch diese Gewissheit, zu Hause angekommen zu sein, die Gewissheit, nicht allein zu sein, kein Waisenkind zu sein, sondern die Erfahrung, dass in meinem Leben eine Kraft wirkt, die mich über meinen Tod und über meine Grenzen hinausbringen kann. Der Heilige Geist wird unser Lehrer. Er wird uns an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Und er wird uns lehren, er wird uns die Bibel aufschließen. Wenn wir die Bibel mit dem Heiligen Geist lesen, lesen wir diese Worte anders. Wenn du also zu Hause bist und denkst, ich verstehe das nicht, geht mir auch oft so im Übrigen, aber wenn ich dann bete, Jesus, ich möchte das verstehen, was meinst du damit? Dann merke ich, dass sich das Wort mir aufschließt und dass es mehr ist als nur ein intellektuelles Verstehen, sondern dass es was ist, was meine Seele nährt. Manchmal habe ich auch schon erlebt, dass ich Verse nicht verstanden habe und erst Jahre später dann merke, okay, jetzt weiß ich, was Gott damit gemeint hat. Und dann erinnere ich mich, stimmt, ich habe mal dafür gebetet, diese komplizierte Stelle wollte ich ja auch schon immer mal verstehen. Der Heilige Geist lehrt uns, er wird unser Lehrer. Aber lehren heißt auch eben, du hast Zeit zu lernen. Also, wenn wir Jesus nachfolgen, er uns mit seinem Heiligen Geist ausfüllt, ja, haben wir ein völlig neues Leben, wir sind eine neue Kreatur. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt komplett so ein Download von allem Wissen irgendwie so in unser Gehirn, sondern wir sind auf dem Weg. Wir lernen, wir sind Schüler, wir machen nicht alles richtig, wir irren uns manchmal in Dinge, aber durch den Heiligen Geist wachsen wir und verändern uns. Und Gott zeigt uns so nach und nach, wer er wirklich ist. Das ist eine Abenteuerreise, aber es ist auch so, du kommst nie ans Ende. Das ist wie eine Schatzsuche, wo du von einem Schatz zum anderen gehst und wächst und in der Liebe wächst und im Vertrauen wächst. Der Heilige Geist hat Gaben, die er verteilt, so wie er will. Wir wissen das von der Gabe der Prophetie, also dass ich einen Eindruck habe, einen Gedanken habe, wo ich denke, das könnte dem anderen helfen. Also es geht nicht so um Zukunft oder sonst irgendwas, sondern dass ich mit einem Menschen zusammen bin und ich habe plötzlich einen Gedanken, das kann irgendeine Idee sein, wie er irgendein Problem löst, aber vielleicht auch einfach ein Bibelwort, ein Trostwort oder ein Hinweis und ich weiß, okay, ich spreche das in diese Person hinein. Und diese Person wird dadurch gestärkt werden. Und es trifft, und manchmal trifft es Dinge, von denen wir nicht wussten, dass das den anderen beschäftigt. Das ist mit Prophetie gemeint. Er schenkt die Gabe der Heilung, der Weisheit, auch die Fähigkeit zu lehren, sein Wort auszulehnen. Und manche Leute sind besonders begabt zu evangelisieren. Ich habe das auch erlebt. Ich mache ab und zu, jetzt gar nicht mehr so häufig, aber früher bin ich manchmal so in die Fußgängerzone gegangen und dann haben wir einfach Traktate verteilt und so. Es gibt wirklich Leute, die haben dann eine Gabe. Also wenn ich mit einer Person spreche, ich habe nicht die Gabe zu evangelisieren. Ich kann predigen, aber evangelisieren. Wenn ich mit einer Person spreche, dann hört die mir zu und ist freundlich. Dann kommt diese Person an, spricht mit dieser Person und sagt, stimmt, wie kann ich Jesus nachfolgen? Also es gibt Leute, die haben da wirklich eine Gabe, Worte zu finden, dass anderen das Herz geöffnet wird. Und wir haben alle unterschiedliche Gaben. Und es ist so gewollt, weil wir uns untereinander ermutigen, unterstützen, helfen und dienen sollen. Jeder von euch hat Gaben vom Heiligen Geist bekommen. Und die sind nicht alle gleich. Wir sollen zusammenstehen und uns gegenseitig helfen, dienen, versorgen. Und jeder mit dem, was er kann. Und da kann man auch mal ausprobieren, was liegt mir und was liegt mir nicht. Gabe der Barmherzigkeit gibt es zum Beispiel auch. Es gibt wirklich Menschen, die können sehr gut mit diesen armen Menschen so von der Tafel oder so umgehen. Die haben wirklich so ein Herz der Barmherzigkeit und können diese Hemmschwelle, die wir manchmal empfinden, wenn uns jemand komisch kommt, überschreiten und lieben. Es gibt die Gabe im Übrigen auch, das steht da so in der Bibel nicht, aber wenn man das anders übersetzt, mit Finanzen gut umzugehen. Die Gabe der Großzügigkeit ist das auch. Also es gibt da sehr, aber dann gibt der Heilige Geist, er lässt diese Frucht in unserem Herzen wachsen, wenn wir denn in der Nachfolge von Jesus tun, was er uns gesagt hat. Und diese Frucht in unserem Leben, das ist Friede, Freude, Geduld. Eine Frucht des Heiligen Geistes. Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Großzügigkeit, Selbstbeherrschung. Das ist das, wie der Heilige Geist in uns wirkt. Und wie er von innen heraus langsam uns verändert. Da, wo wir merken, wir kommen an unsere Grenzen. Da, wo wir merken, okay, hier bin ich jetzt neidisch. Oder hier will ich jetzt bunkern und niemandem was abgeben. Wenn ich das merke und merke, es ist ja nicht im Willen von Jesus, dann kann ich Gott das hinhalten und kann sagen, ich weiß, eigentlich möchtest du, dass ich da eine andere Einstellung habe. Ich habe sie aber nicht. Ändere mich. Dann wirkt der Heilige Geist, indem wir aber auch dann tun, was wir erkannt haben. Aber es ändert sich wirklich was. Und wir werden Jesus in unserem Leben erleben. Jesus hat gesagt, meine Schafe werden meine Stimme hören. Da gibt es dieses permanente Reden Gottes zu uns, zum Flüstern. So ein Eindruck, den du hast, dass du vielleicht manchmal denkst, vielleicht sollte ich mal diese Person anrufen. Hier habe ich lange nicht gesprochen. Und du rufst an und du merkst, wow, das war genau der richtige Augenblick. So dieses Flüstern. Oder ja, du sprichst mit jemandem und denkst, irgendwie braucht sie vielleicht was. Vielleicht sollte ich sie mal einladen oder so. Du merkst einfach, okay, da ist was. Oder du stehst im Raum und da ist vielleicht sogar ein Fremder. Und Gott sagt, und du hast den Eindruck, du sollst diese Person ansprechen und sagen, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Soll ich mal für Sie beten oder so? So dieses Flüstern. Und ganz oft auch, wenn du betest, so dass du einfach spürst, wie Jesus mit seinem Frieden da ist. Und dir hilft, Sachen zu tun und zu ändern. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Also, Jesu Wort halten ist Jesus nachfolgen. Tun, was Jesus tat. Und tun, was Jesus sagte, dass wir tun sollen. Also, der Heilige Geist ist kein Medium zur Selbstoptimierung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas von diesem Trend der Manifestation gehört habt. Da schicken Leute Botschaften ans Universum. Also sie, das ist wie eigentlich so ein bisschen ähnlich wie beten, muss man sagen. Sie setzen sich hin, schließen die Augen und wünschen sich einen, was weiß ich, 1000 Euro oder sonst irgendwas oder einen Partner. Und sie senden diese Worte immer wieder ans Universum und angeblich, und ich würde jetzt gar nicht mal sagen, das funktioniert nicht, werden diese Wünsche erfüllt. Da gibt es Webseiten und sowas, da kannst du das lernen und Leute, die das angeblich erlebt haben. Das ist Selbstoptimierung. Das ist nicht der Heilige Geist. Nicht der Heilige Geist, der diese Wünsche erfüllt. Was immer das ist, es ist nicht Gott. Wir bekommen den Heiligen Geist, damit wir hier auf Erden Gottes Willen tun. Hier in unserem Leben soll Gottes Reich sichtbar werden. Wir sollen sozusagen da, wo Adam und Eva aufgehört haben, wieder weitermachen. Wir sollen diese Welt zu einem guten, schönen, sicheren Ort machen. Wir sollen lieben und geliebt werden. Gottes Reich soll sichtbar werden. Und das war ja auch so diese Frage der Jünger, wann wirst du denn Gottes Reich auf Erden aufrichten? Also da ist ja die Erwartung, Jesus kommt wieder und eines Tages leben wir in so einem Friedensreich. Und ja, da warten wir drauf. Aber jetzt ist diese Zeit noch nicht. Jetzt ist diese Zeit des Heiligen Geistes, diese Zeit der Gemeinde, in der hier, in unserer Mitte und da, wo wir gehen, Gottes Reich wachsen soll. Jesus sagt, Gottes Reich ist in euch. Gottes Reich, eine Welt, in der die Trauernden getröstet werden, in der die Hungernden gespeist werden, in der die Benachteiligten Gerechtigkeit geschieht, in der die Kranken geheilt werden, in der Waisenkinder ein Zuhause finden. Eine Welt, in der ich geliebt bin und in der ich liebend lebe. Ich denke da auch an diese Geschichte von diesen beiden verlorenen Söhnen, so diese berühmteste Geschichte, glaube ich, die Jesus erzählt hat. Da ein reicher Vater hat zwei Söhne und der Jüngere lässt sich dieses Erbe auszahlen und zieht in die Welt und dann verschwendet er sein Geld mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll, könnte man so sagen, und landet dann irgendwann völlig verarmt als Schweinehirt im Schweinestall. Und dann sagt er entscheidet sich dann zurückzugehen, weil er sagt, ich kann nicht mehr als Sohn aufgenommen werden, das ist ihm klar, aber vielleicht darf er auf dem Gut seines Vaters als Knecht arbeiten, dann geht es mir besser, sagt er, als hier im Schweinestall. Waisenkinder. Und doch macht er sich auf, weil er irgendwie weiß, dass sein Vater ein gütiger Vater ist. Und tatsächlich erlebt er, wie er als Sohn angenommen wird. Und dann ist dieser ältere Sohn, der zu Hause geblieben ist, der immer nach dem Willen von Gott lebt und alles richtig macht sozusagen. Und der kommt dann zurück von dem Feld und sieht dann, die Party geht los und sein jüngerer Bruder ist wieder da und alle sind fröhlich und er denkt, das gibt's ja wohl nicht. Wieso kriegt der eine Feier, der alles hier verschwendet hat, der meinen Vater, der die Hälfte unseres Vermögens ausgegeben hat und verschwendet hat mit Hurerei und mit Drogen. Und dann kommt der Vater raus und bittet ihn, mit reinzukommen. Und dann sagt der älteste Sohn, ich habe immer alles gemacht, was du wolltest. Und du hast mir nicht mal eine Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Waisenkind-Mentalität. Obwohl der zu Hause war und nahe bei diesem Vater war, der ja Gott repräsentiert, hatte er immer noch Waisenkind-Mentalität. Denn was sagt Gott dann zu ihm? Alles, was mein ist, ist dein. Gott ist großzügig. Und wer uns was anderes sagt, der lügt. Gott ist großzügig, er enthält uns nichts vor und er liebt dich. Ein Leben, das hier und jetzt durch den Heiligen Geist einen neuen Anfang nehmen kann, indem ich mich entscheide, diesen Jesus nachzufolgen, diesen Jesus aufzunehmen. Und das ist übrigens, ja, es gibt einmal oft, also Biografien sind sehr unterschiedlich. Manchmal wächst man da rein und plötzlich stellt man fest, wow, ja, ich liebe Jesus und er liebt mich und ich folge ihm nach und das ist ein Schrittweise. Manchmal kommt man von außen und dann weiß man, okay, heute muss ich mein Leben ändern. Und dann betet man und dann gibt es wirklich so, wow, so eine ganz krasse Lebensänderung, wie so eine Rettung. Aber ich finde auch immer, es ist immer wieder gut, sich mal zu überlegen, wo in meinem Leben habe ich denn eigentlich Punkte, wo ich immer noch Waisenkinddenken habe, wo ich immer noch aus Mangel lebe. Oder wo in meinem Leben traue ich Gott nicht und lebe eigentlich noch nach meinen eigenen Regeln und nicht nach diesen Regeln von Gott. Und deshalb ist es auch gut, immer mal wieder sich hinzusetzen und sagen, Jesus, komm du, erneuere mich, komm du in mein Herz. So von Stufe zu Stufe, wachsen in der Kindschaft Gottes, immer mehr und immer neu seine Liebe zu begreifen und einzuladen. Neuanfang, jederzeit möglich für jeden. Und sich immer wieder danach ausstrecken. Denn wir sind auf dem Weg. Und manchmal machen wir Umwege. Und dann können wir auch wieder umkehren. Und vielleicht ist jetzt so ein Moment, wo du denkst, ja, stimmt, ich will. Ich will diesen Jesus nachfolgen. Ich will nicht mehr meine eigene Agenda haben. Ich will dieses Waisenkind-Denken, dieses Leben in der Einstellung von Mangel ablegen. Und dann möchte ich dich jetzt einfach still die Gelegenheit geben, dass du, ja, einfach still für dich sagst, Jesus, komm in mein Leben. Mach mich neu und gib mir deinen Heiligen Geist. Lass uns einen Moment Zeit, dass jeder da für sich einfach sein kann.